Ist Heilung versprochen? So lautet unser Thema heute, ein spannendes Thema. Und wir finden unseren Predigtext in Jakobus Kapitel 5, die Verse 14 bis 18. Jakobusbrief, Kapitel 5, ab Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig. Dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Lasst mich, bevor wir zur Auslegung dieses Textes kommen, ein wenig aus dem Leben eines der prägendsten Personen in den Anfängen der reformierten Baptisten in England im 17. Jahrhundert berichten. Sein Name ist Hansard Knowles. Noch als junger Mann, als er gerade 1 Jahr Pastor war, rief eine alte, fromme Witwe nach ihm und bat ihn, bei ihr zu bleiben, da sie sterbe. Nachdem sie seit 4 Tagen nicht mehr sprechen konnte und kaum noch Nahrung aufnahm, rechneten alle mit ihrem Tod. Während Knowles die Trauerpredigt schrieb, in ihrem Zimmer, wurde er von großen Zweifeln geplagt, ob die Bibel wirklich Gottes Wort sei und Gott Gebet hören würde. Und Knowles war sehr angefochten. Er entschied sich, für das Leben der alten Witwe zu beten, um so Gewissheit über die Kraft Gottes und die Glaubwürdigkeit der Schrift zu erlangen. Als er niederkniete und eine Weile eifrig für die Frau betete, fing sie plötzlich an zu sprechen. Und sie sagte zu ihm, deine Gebete sind erhört worden. Ich bin wieder gesund. Sie bat um Brot und viele besuchten sie und waren erstaunt über dieses tatsächliche Wunder der plötzlichen Heilung. Knowles schreibt, von diesem Zeitpunkt an zweifelte er nie mehr an der Heiligen Schrift. Doch Heilung war keine regelmäßige Erfahrung in seinem Leben. Er schreibt in seiner Autobiografie von vielen Krankheiten und Verlusten und Nöten in seinem Leben. Ein Enkelkind starb und ein 16-jähriges anderes Enkelkind erkrankte schwer an Pocken und starb wahrscheinlich. 2 seiner Söhne starben, einer auf einer Reise, noch im Jugendalter. Seine Schwiegertochter hatte eine Totgeburt und starb wohl an den Blutungen in den Venen. Nachdem er in kurzer Zeit einige Trauerfälle in seiner eigenen Familie hatte, schreibt er, und meine liebe, liebende Frau begann dann von Schmerzen und Schwellungen in ihrem Gesicht schmerzlich heimgesucht zu werden. Und sie erkrankte sehr stark. Und während dieser Zeit war er selbst schwer krank und er glaubte, dem Tod nahe zu sein. Als alle Medizin keine Besserung brachte, schreibt er, ich beschloss mich, an die heilige Anordnung Gottes in Jakobus 5, Vers 14 und 15 zu wenden. Herr Kiffin und Herr Vavasor Paul, das waren auch beides reformiert-baptistische Pastoren, kamen zu mir und beteten über mir und salbten mich mit Öl im Namen des Herrn. Und der Herr hörte das Gebet und heilte mich. Denn es gab sehr viele gottesfürchtige Diener und gnädige Heilige, die Tag und Nacht für mich beteten, in Unterordnung unter dem Willen Gottes, dass der Herr mein Leben verschont und mich heilt und mich nützlicher und dienstbarer macht für den Herrn, für die Gemeinde und für die Heiligen, deren Gebete Gott erhörte. Und als Antwort auf ihre Gebete wurde ich vollkommen geheilt, blieb aber noch länger danach geschwächt. Meine liebe Frau blieb schwach und voller Schmerzen. Und wurde Tag und Nacht sehr von Schmerzen geplagt. Aber der Herr gab ihr bis zum Ende ein großes Maß an Glauben und Geduld. Nach 40 Jahren Ehe starb seine Frau Anne Knowles. Ihr gemeinsamer Sohn Isaac war derzeit auch schon länger krank und wurde so bekümmert über den Tod seiner Mutter, dass es mit ihm sehr schlimm wurde. Wenige Monate nach Anne starb auch Isaac. Doch Knowles schreibt in dieser Zeit großen Verlustes und großer Trauer und der Versuchung, dass er erleichtert wurde und getröstet wurde in seinem Kummer durch ein mächtiges Werk der Bekehrung, der Buße und des Glaubens in seinem Sohn Isaac, gerade in der Zeit seiner Krankheit. Er schreibt, das spendete mir viel Trost, so dass ich nicht über ihn trauern musste als einen ohne Hoffnung. Er war sehr geduldig unter seinen sehr großen Schmerzen, Wunden und brennendem Fieber, die sein Fleisch und Mark und Lebenskräfte verzehrten. Er rief sehr lebhaft und beständig im Glauben und Hoffnung Christus an und tröstete sich mit diesem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Sehr oft beklagte er seine frühere Knechtschaft und Sklaverei gegenüber der Sünde und dem Satan und freute sich noch öfter über Gottes freie und reiche Gnade an ihn, indem er ihm jetzt endlich Christus und Vergebung und Erlösung schenkte, deren Angebot und Lockungen er so oft vernachlässigt hatte. Einige Jahre später, 1689, erlebte er erneut eine wundersame Heilung, die seines todkranken Freundes und Kollegen Benjamin Keach, nachdem er für ihn betete. Und Keach lebte weitere 15 Jahre. Nun, diese etwas ausführlichere Einleitung aus der Lebensgeschichte von Hunsard Knowles zeigt uns auf beeindruckende Weise, wie viele unterschiedliche Facetten Krankheit haben kann im Leben eines Christen. Mal ist es eine Glaubensprüfung. Mal der Umstand für ein Wunder. Dann Anlass tiefer Trauer und wiederum eine Zeit der Bekehrung und des Trostes trotz Schmerzen und Verlust. Knowles bezog sich mitunter auf unseren Predigttext. Und er wurde geheilt. Aber er erlebte auch viel Krankheit und Not und Tod. Nun, wie ist unser Text also zu verstehen? Und der erste Punkt, er lautet die Schwierigkeit. Darf es kranke Christen geben? Gibt Jakobus hier das Versprechen, dass ein Christ bei jeder möglichen Krankheit einfach nur nach den Ältesten rufen muss und wenn sie beten und ihn mit Öl salben, wird er geheilt? Gibt Jakobus uns dieses Versprechen? Heißt es, ein Christ sollte keine Zeiten längerer Krankheit erleben, sondern sobald für ihn gebetet wird, verspricht Gott ihm Heilung? Ist das, was dieser Text uns sagt? Nun, es scheint doch so, oder? Verspricht Jakobus uns das hier nicht? Keine Ärzte sind mehr nötig, kein Leiden unter Krankheit. Sondern Gott erhört das Gebet des Glaubens und Gesundheit ist das, was ein Christ erwarten sollte. Oder nicht? Es gibt einige offensichtlich falsche Auslegungen von dieser Stelle, in der zugegeben uneinheitlichen charismatischen Bewegung gibt es extreme Richtungen, die diesen Bibeltext nehmen und behaupten, ja, ein Christ sollte jede Krankheit durch ein Wunder besiegen. An bestimmten Heilungsgottesdiensten bieten sogenannte Heilungsprediger das Wunder der Krankenheilung an. Jeder, den sie die Hände auflegen, für den sie beten, dem versprechen sie, er kann gesund werden. Wenn er nur glaubt. Und sie lehren, wer fest glaubt, wird auch geheilt. Sobald für ihn gebetet wird oder ihm die Hand aufgelegt wird. Aber wenn du nicht geheilt wurdest, dann hast du nicht genug geglaubt. Dann ist es deine Schuld, weil du nicht eifrig genug, nicht fest genug an dieses Wunder geglaubt hast. Und darum ist das Wunder nicht passiert. Nun, viele berichten von Heilungen, aber in der Regel gibt es keine ärztlichen Bestätigungen. Es gibt auf der anderen Seite viele Berichte von Leuten, die als geheilt erklärt wurden, aber hinterher genauso krank waren wie zuvor. Es war bloß Euphorie oder Trickbetrug, wie sich herausstellte. Heilungsgottesdienste von irgendwelchen charismatischen Heilern sind nicht, wozu diese Stelle aufruft. und die Lehre einer ausbleibenden Heilung sei die Schuld der Kranken, weil sie zu wenig glauben würden an die Kraft Gottes, ist doppelt grausam und eine gemeine List dieser Scharlatane. Freunde, das ist ihr Lehre und ich kann es gar nicht deutlich genug ausdrücken. Das, was teilweise in den Fernsehern und wozu teilweise aufgerufen wird, von Leuten wie Oral Roberts bis Benny Hinn, gepredigt wird in den letzten Jahrzehnten, es ist Betrug und eine Lästerung Gottes und seines Wortes. Wer sich mehr damit befassen will, sollte sich mal den exzellenten Dienst von Justin Peters anschauen, der vieles davon aufdeckt. Nein, keine Wundergottesdienste, welche die Kranken aufsuchen sollen, sind hier gemeint, sondern die Kranken sollen die Ältesten zu sich rufen, heißt es hier. Und nicht der feste Glaube der Kranken bewirkt das Wunder, sondern das gläubige Gebet der Ältesten. Die römische Kirche interpretiert es wiederum so, dass hier ein Sakrament der letzten Ölung beschrieben wird. Wenn jemand sterbenskrank ist, soll ein Priester ihn salben und durch das Salböl und durch die Weihe des Priesters wird dem Kranken die noch verbliebene Sünde weggenommen und seine Seele gestärkt, sodass er gegen die Versuchungen des Teufels und der Mächte der Luft ankämpfen kann und in Frieden sterben kann. Die römische Auslegung macht viel aus der Wirkung des Öls und der Autorität der Ältesten. Dabei ist hier nicht ganz klar, wie eng gefasst Jakobus hier überhaupt die Ältesten sieht. Die frühe Gemeinde zur Zeit des Briefes war noch gar nicht losgelöst von den jüdischen Versammlungen. In Jakobus 2 wird der Ort des christlichen Gottesdienstes noch Synagoge genannt. Die Ältesten waren vermutlich reife und leitende Christen der Versammlung ohne das klare Amtsverständnis, das die christliche Gemeinde erst in den kommenden Jahren durch den Geist Gottes entwickelte. Und auch ist die Verwendung des Öls nicht so deutlich. In Markus 6, Vers 13 verwenden es die Jünger auch bei der Krankenheilung, aber es ist sicher nicht aufgrund des Öls, sondern die Salbung geschieht zusätzlich zu der Heilung und ist nicht der Grund der Heilung. Die römische Kirche hat wie so oft ein falsches magisches Verständnis der Mittel eingebracht. Dabei schreibt Jakobus ganz deutlich, dass die Heilung durch das Gebet des Glaubens geschieht, nicht der Kraft des Öls oder durch die Weihe des Priesters. Und es geht auch nicht darum, um eine Vorbereitung auf den Tod, sondern Jakobus spricht von Wiederherstellung, von Aufrichtung, von Heilung. Nun, neben diesen beiden offensichtlichen Falschlehren gibt es eine Reihe von Brüdern, die versuchen, diesen Text in einer Weise auszulegen, ohne in Extreme zu verfallen oder andere Stellen der Schrift zu widersprechen. Das ist ein guter und wichtiger Ansatz. Ja, wir glauben an die Einheit der Schrift. Alles ist von Gott eingegeben, es ist irrtumslos, es widerspricht sich nicht. Und darum ist es manchmal eine wichtige Aufgabe, in der Auslegung zu schauen, okay, wie können wir das mit anderen Textstellen, mit anderen Belegen in der Schrift in rechter Weise verbinden. Sie bestätigen biblische Lehren, aber es gibt einige Auslegungen, die passen zwar zu dem Rest der Schrift und es ist in dem Sinne richtige Theologie, aber es passt nicht so richtig zu dieser Stelle, zu dem, was Jakobus hier schreibt. Viele Glaubensmänner lehren, Jakobus gibt hier Anweisungen, wie die außerordentliche Gabe der Wunderheilungen in der Gemeinde gebraucht werden sollte. Nicht die Wunderkraft Gottes, aber die Gabe der Wunderheilung endete mit der Zeit der Apostel und der Trennung der Gemeinde, der christlichen Gemeinde vom Judentum, wie auch einige andere Zeichen und Wundergaben. Es hatte eine bestimmte Zeit und das, was Jakobus hier beschreibt, ist einfach die Handhabe, wie mit dieser außerordentlichen Wundergabe der Heilung damals im ersten Jahrhundert umgegangen werden sollte. Das wäre eine mögliche Auslegung. Allerdings schreibt Jakobus nicht von solchen, die eine Gabe der Wunderheilung haben, sondern er schreibt allgemein von den Ältesten der Gemeinde. Schon deswegen passt es nicht so richtig zu diesem Text, dass es hier um den Gebrauch dieser Wundergabe geht. Eine andere Möglichkeit, schon unter einigen Kirchenvätern entstand die Auslegung, das Öl hat einen natürlichen, einen medizinischen Nutzen. Es gehe also darum, dass die Kranken mit der nötigen Arznei versorgt werden. Ja, früher wurde Öl öfters gebraucht, um Wunden zu reinigen oder Schmerzen zu lindern. Doch dann bräuchte es eigentlich keine Ältesten der Gemeinde sein, sondern eher medizinisch Fähige, die die Kranken versorgen. Und Öl lässt sich schwerlich als Medizin für jede Krankheit anwenden. Also wenn Jakobus sagt, jeder, der krank ist, der soll Öl bekommen, das wäre ein bisschen ein merkwürdiges Verständnis auch von der Medizin der damaligen Zeit. Wieder andere weisen auf das Wort retten hin und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Vielleicht ist hier gar nicht die körperliche, die physische Heilung gemeint, sondern eine geistliche Heilung und Wiederherstellung des Glaubens, Aufrichtung des Glaubens. Es gibt ein anderes Wort, welches genesen oder heil werden bedeutet. Wir finden es in Vers 16 in einem geistlichen Zusammenhang. Hier heißt es nämlich, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir würden es wohl eher andersrum vermuten. Ja? Das Gebet des Glaubens heilt und das Gebet nach dem Sündenbekenntnis rettet. Doch gerettet werden ist im Kontext von Krankheit durchaus öfters gleichbedeutend im Griechischen mit geheilt werden. Wir finden es vielfach in den Evangelien, wo Jesus Menschen heilt und sagt, sie sind gerettet. Und da finden wir eindeutig auch eine körperliche Heilung, die stattgefunden hat. Nicht nur eine geistliche. Ist Christen also doch eine physische Heilung versprochen bei Krankheit? Wenn wir uns diese Stelle anschauen und sie ernst nehmen, ist körperliche Heilung versprochen. Zugegeben, es klingt so. Doch wenn wir uns die Schrift anschauen, dann merken wir, das war nicht einmal zur Zeit der Apostel der Fall. Nicht einmal zu der Zeit, wo Gott durch seinen Geist die Gabe der Wunderheilung wirksam hat sein lassen. Paulus errät Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Timotheus soll nicht die Ältesten rufen, damit er geheilt wird, oder auf Paulus warten, oder selbst vollmächtig über seine Krankheit beten, sondern vermutlich wegen der Keime etwas Wein zum Wasser mischen. Timotheus hatte starke Magenbeschwerden und fühlte sich unwohl und schwach, so sehr, dass er Paulus scheinbar davon schrieb. Und der Rat von Paulus ist, misch ein bisschen Wein ins Wasser, damit du nicht so sehr geplagt wirst. In 2. Timotheus 4 schreibt Paulus über einen seiner guten Mitarbeiter in Vers 20, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Paulus hatte die Gabe der Wunderheilung. Er hatte sogar einen jungen Mann, Eutychus, zum Leben erweckt. Aber Trophimus musste er krank zurücklassen. Den Philippern schreibt Paulus von dem treuen Epaphroditus, der so krank war, während er Paulus diente, dass er beinahe starb. Aber Paulus ist eher erstaunt und erleichtert, dass Gott ihn wieder aufrichtete. Offensichtlich rechnete er eigentlich mit seinem Tod. Und schließlich erwähnt Paulus selbst in 2. Korinther 12 einen Dorn im Fleisch, den er hat, um dessen Willen er dreimal zum Herrn betete, als er die Antwort des Herrn empfing, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ja, es gibt kranke Christen. Es ist nicht aufgrund zu wenig Glauben an die Wundergaben oder eine Missachtung von Heilern. Nein, Gott gebraucht nicht selten selbst Zeiten der Schwachheit und Krankheit für seine heiligen Zwecke. Ein gesundes Christenleben ist kein Leben ohne Bedrängnis, ohne Schmerzen, ohne Krankheiten und Nöte. Das wird erst im Himmel alles abgetan sein. Christus verspricht uns, dass im Himmel alles Leid und alle Krankheit, alle Not, ja selbst der Tod fort sein wird. Wie können wir also die Zeilen aus Jakobus ernst nehmen, ohne klare Aussagen anderer Stellen der Schrift zu widersprechen? Wie ist unsere Stelle zu verstehen? Darum kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens die Hilfe, die Verbindung zwischen Sünde und Gericht. Ein wichtiger Hinweis ist, Jakobus scheint die Krankheit mit Sünde zu verknüpfen. Ja, wir lesen mal in Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir müssen ganz, ganz deutlich festhalten, nicht jede Krankheit, ja nicht einmal die meisten Krankheiten sind Folge und Strafe für eine persönliche Sünde. Oh nein. Zum Beispiel lesen wir in Johannes 9, da fragen die Jünger Jesus, als sie den blindgeborenen Mann sehen, wessen Schuld seine Krankheit ist, die des Blinden selbst oder von seinen Eltern, weil er blind geboren wurde. Und was lehrt Jesus? Weder noch. Es ist weder die Schuld von dem Kranken, noch die Schuld seiner Eltern, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Doch es gibt in einigen Fällen diese Zusammenhänge von Krankheit und Sünde. Bevor Israel in das Land Kanaan einzog, da überbrachte Mose im Auftrag Gottes Segen und Fluchworte. Wir lesen das zum Beispiel in 3. Mose 26 ab Vers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, sodass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits, spricht Gott, auch euch dieses tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die Augen auslöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ich werde vergeblich euren Samen säen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Dann heißt es ein bisschen ein paar Verse später. Und wenn ihr mit mir daraufhin nicht gehorcht, dann werde ich fortfahren, euch zu züchtigen. Und zwar 7-mal wegen eurer Sünden. Und ich werde euch euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Bronze und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen und euer Land wird seinen Ertrag nicht geben und die Bäume des Landes werden ihre Frucht nicht geben. 5. Mose 8, 28 finden wir Ähnliches. Da droht Gott auch mit Wahnsinn und mit Plagen, mit Ausschlag und anhaltenden bösen Krankheiten. Auf diesem Hintergrund ist der Heilungsdienst von Jesus in Palästina noch verständlicher. Habt ihr euch jemals gefragt, warum es so viele Besessene und so viele Aussätzige und so viele Blinde gab zur Zeit Jesus? Wie wir es lesen in den Evangelien? Und warum es ein so auffällig großer Bestandteil seines Dienstes war, Kranke zu heilen? Obwohl das nie zum Auftrag für die Gemeinde wurde. Durch die Heilung zeigte Jesus auf, dass er tatsächlich Sünden vergeben kann, die durch den Bruch des Bundes Gottes als ein Fluch auf das ungehorsame Volk gekommen ist. Und in Israel sollte das in besonderer Weise sichtbar werden, weil Gott einen besonderen Bund mit ihnen geschlossen hatte und einen besonderen Fluch auf diesen Bundesbruch, der unter anderem in all diesen Krankheiten und Plagen sichtbar wurde. Der Segen von Jesus überwand den sichtbaren und spürbaren Fluch, den Gott verhängt hat über die Sünde seines Volkes. Und selbst Nikodemus, er erkennt in Johannes 3 und sagt zu Jesus, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Durch diese Wunderheilungen erkannten die Leute und sie konnten es eigentlich nicht länger verleugnen. Dieser Jesus
Er handelt im Auftrag Gottes. Er hat eine Kraft, die Sünden zu vergeben, die den Fluch auf uns gebracht haben. Nun, inwiefern standen denn die Krankheiten der Christen, denen Jakobus schreibt, in Verbindung mit Sünde? Übrigens, die Schriftlesung hat heute ganz wunderbar gepasst. Salomo beschreibt das Gleiche, als er den Tempel aufbaut. Dass wenn Gott diesen Fluch bringt über die Sünde und die Leute sich hinwenden zum Tempel und zu Gott beten, dass er doch hören möge und Heilung schenkt. Nun, inwiefern trifft das zu auf die Christen, denen Jakobus schreibt? Jakobus gibt uns einen weiteren Hinweis, der oftmals übersehen wird, obwohl er im direkten Zusammenhang steht, nämlich das Gebet Elias. Wir lesen hier: Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde. 3 Jahre und 6 Monate, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Warum betete Elia denn, dass es für 3,5 Jahre nicht regnen solle? War das einfach seine Laune, hat er einen schlechten Tag und sagt, ach, jetzt bete ich einfach mal für eine Hungersnot? Er sollte beten, dass es nicht regnen soll wegen der Sünden Ahabs und des Volkes Israel. Zu dem gottlosen König Ahab sagt er in 1. Könige 18, Vers 18, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Das war der Grund für dieses Gebet. Und dann auf dem Berg Karmel ruft er dem Volk zu in Vers 21, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Die Israeliten, sie wollten Gott dienen und gleichzeitig einen Götzen verehren oder anderen gottlosen Praktiken nachlaufen. Sie wollten es nicht so ganz ernst nehmen mit dem Herrn, sondern irgendwie aus allem das Beste zusammensuchen, um sich ein schönes Leben zu haben. Die Trockenheit, die Dürre, war eine direkte Strafe für die Sünde, welche Elia vorher anprangerte. Und er kündigte es an, er kündigte es Ahab an. Es wird nicht regnen. Und es trat ein. Doch als das Volk sich nach dem Zeichen Elias zum Herrn wandte, nachdem er sie so deutlich aufgerufen hat und gemahnt hat und zur Buße geführt hat durch seine Predigt, da wenden sie sich zum Herrn und sie schaffen die falschen Propheten fort. Und da sollte Elia für Regen beten. Und es geschah. Jakobus sieht die Krankheiten in den Gemeinden, denen er schreibt, offensichtlich in einem ähnlichen Zusammenhang wie die Dürre bei Elia. Also eine Strafe für bewussten Gesetzesbruch. Und beides lesen wir sowohl in 3. Mose als auch, wie wir gelesen haben, in 2. Chronik. Auch Dürre, dass es nicht regnet, gehörte zu diesen Strafen Gottes für Sünde, genauso wie so manche Krankheiten und Plagen. Und auch im Neuen Testament gibt es Stellen, die so einen Zusammenhang aufzeigen von Sünde, von persönlicher Sünde und einem direkten Gerichtshandeln Gottes. In Matthäus 9, Vers 2, als ein Kranker durch das Hausdach gelassen wurde, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, also den der Freunde, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und daraufhin heilte er ihn. Oder in Johannes 5, Vers 14 sagt er zu dem Geheilten, der gelähmt war: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Scheinbar hatte seine Krankheit etwas mit einer Sünde zu tun. Im Kontext der Gemeinde in Korinth erfahren wir von einem Fall schwerer Unzucht, wo jemand in Sünde lebte. Und Paulus erklärt in 1. Korinther 5, Vers 3 und folgend: Ich habe das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, also sie sollen eine Gemeindeversammlung haben, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Dieser Mann wurde vermutlich körperlich schwer krank, vielleicht sogar ist er gestorben, durch das Urteil der Gemeinde, die zusammengekommen sind im Namen des Herrn, um zu sagen, diese Sünde muss bestraft werden. Und Gott schlug und übergab diesen Mann dem Satan wie Hiob, dass er ihn bedrängen und schlagen durfte. Aber so, damit seine Seele gerettet wird, damit er zur Buße kommt, damit er nicht länger in seiner Sünde leben kann und darin verharren kann. Bekannt sind auch die Warnungen in Bezug auf das Abendmahl in 1. Korinther 11, ab Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Hier wird ein Zusammenhang zwischen Krankheit und persönlicher Sünde gezeichnet. Nun noch einmal, das ist nicht die Regel. Nein, es ist eher eine Ausnahme. Aber es kommt vor. Und es ist ernst zu nehmen, weil es vorkommt. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Nun erinnert ihr euch, was Jakobus in seinem Brief besonders hart gerichtet hat, wovor er in besonderer Weise die Christen warnen musste: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Jakobus 4. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Schon im ersten Kapitel sagt er: Ihr seid Zweifler. Sie wussten nicht ganz genau, oh, sollen wir den Weg des Herrn nehmen oder vielleicht doch lieber auf andere Dinge vertrauen. Wir wanken mal hin und her, mal sagen wir, oh ja, jetzt nehmen wir das Wort Gottes und wollen dem folgen, und dann kommt aber da irgendjemand anderes, gibt uns eine andere Hoffnung, und dann nehme ich doch wieder ab. Und ich weiß nicht genau, ob ich dem zutrauen kann, ob ich auf Gott vertrauen solle oder doch lieber auf andere Dinge. Und Jakobus sagt: Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mensch, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist genau, was Elia dem Volk Gottes sagte. Wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten? Die Christen, an die Jakobus schreibt, sie sündigten auf dieselbe Weise wie das Volk Israel zur Zeit Elias. Sie wollten irgendwo Gott verehren, aber gleichzeitig fielen sie so ganz in die Verlockungen dieser Welt. Sie wollten gleichzeitig irgendwie Freund Gottes sein, aber auch die Welt liebhaben mit all ihren Begierden. Freund der Welt sein. Und dabei sündigten sie vielfach durch ihre Worte, aber auch durch ein unreines Leben voller Begierden und Lüste. Und vermutlich wollten sie nicht auf die Mahnungen der Predigten hören. Und Jakobus, er sagt deswegen: Schlägt Gott sie mit Krankheit? Ist jemand krank unter euch? Von euch Ehebrecher, geistlichen Ehebrecher, von euch Wankelmütigen, von euch, die ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr Gott dienen wollt oder doch der Welt? Ist jemand krank unter euch? Nun ruft die Ältesten. Tut Buße. Fahrt nicht fort in dieser Sünde. Nun, wenn sie merkten, dass diese Krankheit vom Herrn ist, wegen ihrer Sünde, dann sollen sie nicht ohne Hoffnung sein. Und das ist der Kern dieser Aussage. Selbst wenn du gesündigt hast, in einer Weise wie das Volk Israel zur Zeit von Elia, wo du eigentlich damit rechnen müsstest, oh, wenn ich in einem Augenblick totgeschlagen werde durch einen Blitz vom Himmel, wäre Gott gerecht und gut. Ich habe gehört auf die Predigten. Ich habe gelesen das Wort Gottes. Ich weiß, dass es falsch ist, was ich getan habe. Aber ich wollte nicht davon loslassen. Ich habe all die Predigten und all die Lockungen zum Evangelium, ich habe sie immer wieder ausgeschlagen. Ich habe mein Herz verhärtet. Diese Krankheit, die Gott den Christen in solch einem Moment schenkt, ist eine Gnade zur Buße. Was Jakobus hier sagt, ist: Ruf die Ältesten. Selbst wenn du erfährst, wie du in diesem Leben in einer außerordentlichen Weise von Gott gezüchtigt und bestraft wirst, aufgrund deiner sündigen Lebens, indem du unbußfertig verharrt hast, selbst dann gibt es Hoffnung für dich. Ist das nicht außergewöhnlich? Hoffnung für Vergebung und Hoffnung für Gesundheit. Die Ältesten als Repräsentanten der Gemeinde, sie sollen dann um die Vergebung Gottes anbeten, indem sie im Glauben um Segen beten. Und wisst ihr, hier ist ein Versprechen. Nein, uns ist nicht Heilung von jeder Krankheit versprochen. Aber hier ist ein Versprechen. Wenn du umkehrst und Buße tust, dann wird Gott dich nicht strafen, sondern dir vergeben. Wir werden manchmal gezüchtigt in diesem Leben. Aber Gott verspricht dir, immer da, wo du von ganzem Herzen zu ihm umkehrst, im Namen des Herrn Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist Vergebung bereit und Frieden mit Gott und Versöhnung und Gemeinschaft. Naht euch Gott und säubert eure Hände. Und er wird sich euch nahen. Das ist das Versprechen in dieser Stelle. Das ist das Versprechen. Die Ältesten, die sollen Vergebung anbieten, sollen beten. Vielleicht haben sie sogar, wie in 1. Korinther 5, mit der Gemeinde zusammen den Fluch ausgesprochen. Und jetzt sollen sie zu dem Kranken hingehen, der seine Sünde erkennt, und ihn segnen. Das Öl, mit dem gesalbt wird, ist oft ein Zeichen besonderer Absonderung, besonderer Hinwendung, einer ganzen Weihe für den Herrn. Oh, ich will ganz dem Herrn dienen. Und darum sollen sie, wie es hier heißt, mit Öl salben im Namen des Herrn. Dieser Mann, diese Frau, die ein Freund der Welt war, der ein Ehebrecher war, er will sich ganz dem Herrn weihen. Er will jetzt ganz dem Herrn nachfolgen. Und als ein symbolisches äußeres Zeichen sollten sie ihm mit Öl salben und sagen: Du hast beschlossen, dem Herrn anzugehören. Nun wandle danach. Glaube. Wanke nicht mehr auf zwei Seiten. Sei entschlossen. Weihe dich dem Herrn.
Wenn es also Christen gab, die mit ihrer Sünde brechen und ganz dem Herrn dienen wollten, dann war dieses Öl ein äußeres Zeichen. Ich will mich Gott ganz hingeben. Und auch ein Zeichen von den Ältesten, o Herr, habe besonders Acht auf diese Person. Blicke freundlich auf ihn.
Und Gott verspricht, wer seine Sünde bekennt und vor den Ältesten bringt, der soll Heilung erfahren. Körperliche Heilung, wenn seine Krankheit eine Züchtigung Gottes für persönliche Sünde war. Und ja, ich glaube, dass das auch heute der Fall ist. Aber auch geistliche Heilung, indem er wieder sichtbar in die Gemeinschaft des Herrn aufgenommen wurde. Eben gerade durch diesen Dienst der Ältesten, die bestätigen, ja, du gehörst dem Herrn. Wir salben dich mit Öl.
So groß ist die Gnade Gottes, ja, Jesus Christus, der Gottmensch, er hat unsere Sünden und unsere Krankheiten auf sich genommen. Er ist für uns zum Fluch geworden, als er am Holz hing von Golgatha. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Bei ihm gibt es Vergebung für Sünder, wie wir es sind.
Und selbst Christen können in Sünden geraten, die so schwer sind, dass Gott verlästert wird und Gott um seiner eigenen Ehre willen die Menschen züchtigt.
Unter anderem mit Krankheit. Wie der Hirte, der sagte, ich breche dem Schaf eher ein Bein, als dass ich es abirren lasse. Ich breche ihm lieber die Beine und trage es auf meinen Schultern, als dass ich sie in Gefahr bringen lasse.
Und so, denke ich, ist diese Stelle zu verstehen.
Wahre Heilung, ja. Aber in einer Verbindung hier zwischen Sünde und Gericht Gottes.
Nun, der dritte Punkt, die Anwendung. Was wir lernen sollen.
Zum einen, prüfe dich in Zeiten der Krankheit.
Vom König Asa von Juda heißt es, dass er sehr schwer an seinen Füßen erkrankte. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern nur die Ärzte. Es ist nicht verkehrt, Ärzte zu rufen, Medizin zu gebrauchen. Aber suche den Herrn in Zeiten der Krankheit.
Suche den Herrn in Zeiten der Krankheit und prüfe dein Glaubensleben. Nein, meistens steht Krankheit nicht in direkter Verbindung mit Sünde.
Und du musst nicht denken, bei jeder Erkältung oder bei jedem Husten, oh, jetzt bin ich bestraft von Gott.
Aber Zeiten der persönlichen Schwachheit sind eine gute Gelegenheit, den geistlichen Stand zu erforschen. Wie stehe ich eigentlich? Wie geht es eigentlich mit meiner geistlichen Gesundheit?
Und wenn du weißt, du lebst beharrlich in einer Sünde und du kämpfst nicht dagegen an und du willst es nicht bekennen, dann rufe die Ältesten.
Jakobus schreibt, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.
Wenn es wirklich mit Sünden verbunden ist, das ist nicht automatisch.
Und selbst jemand, der denkt, oh, ich bin vielleicht nur so krank, weil ich gesündigt habe.
Ja, ruf die Ältesten. Und wenn tatsächlich dieser Zusammenhang besteht, dann wird er geheilt werden.
Jakobus weiß, es ist nicht immer der Fall.
Aber wenn, dann bring es vor die Ältesten und bekenne es vor Gott.
Und in diesem Fall kann sogar eine Salbung mit Öl eine symbolische Hilfe sein, sich ganz dem Herrn zu widmen.
Aber fürchte dich nicht bei jeder Krankheit, du könntest gesündigt haben.
Nun, auf der einen Seite kann ich dir sagen, du hast gesündigt.
Aber nicht jede Krankheit ist eine direkte Konsequenz persönlicher Sünde.
Wenn Gott straft, geht die Predigt und die Mahnung voraus.
Man rutscht nicht aus Versehen in diese Form der Züchtigung, sondern indem du vielfach die Warnungen des Herrn, des Wortes Gottes ausgeschlagen hast. Und irgendwann sagt Gott, ich breche ihm lieber die Beine, als dass ich ihn in die Irre gehen lasse. Aber wenn du gesündigt hast und Buße tust, siehe die Gnade vom Kreuz. Auch wenn du dich völlig verstoßen fühlst, von Gott verlassen und gestraft und selbst wenn du weißt, ich habe es verdient. Wisst ihr was? Genau diese Position nahm Christus ein, als der leidende Gottesknecht. Wir aber hielten ihn für gestraft, von Gott verlassen. Genau das, was du verdient hast. Und diese Stellung nahm Christus ein. Es gibt Vergebung für dich, lieber Freund. Nur kehre um. Wanke nicht länger auf zwei Seiten. Lass dich rufen und locken in deiner Not, dich ganz dem Herrn zu verschreiben. Und eine weitere Anwendung. Verdächtige nicht andere in Zeiten der Krankheit. Jakobus, er wies schon auf das Leiden Hiobs hin. Wenn dein Bruder oder deine Schwester krank wird, sei nicht wie einer der Freunde Hiobs, die in seiner Krankheit nur eine Strafe für Sünde sehen konnten. Sie konnten sich keinen anderen Reim draus machen. Und wie viel Leid in den Gläubigen ist den Gläubigen schon widerfahren, nicht nur wegen der Krankheit, die ein Teil der Gefallenheit dieser Schöpfung ist, sondern wegen den zynischen und richtenden Worten der Feinde und auch der Freunde. Die Katholiken, sie sagten von Johannes Calvin, dem großen Reformator, ihr seht, was er ist anhand seiner Krankheiten und Gebrechen. Denn er war ein kränklicher Mann mit einem schwachen Leib und vielen Schmerzen, wie auch viele andere kostbare Diener des Herrn. Und wenn es nicht eine öffentliche Erklärung war, wie in 1. Korinther 5, überlasse es den Ältesten hier zu prüfen, ob hier eine Verbindung besteht zwischen Sünde und Krankheit. Wir sollten vielmehr ein Vorbild der Barmherzigkeit sein und bereit sein, mitzutragen und zu helfen, wo es nötig ist, als das Leid zusätzlich durch Spekulationen zu erschweren und sagen, oh, bestimmt hat er in besonderer Weise gesündigt. Lebe bußfertig, nicht nur in Krankheit. Eine dritte Anwendung. Jakobus schreibt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Nicht erst, wenn man im Bett liegt und die Ältesten zu sich rufen muss, sondern lasst uns lernen, schnell die Sünden einander als Geschwister zu bekennen und füreinander zu beten, damit wir gar nicht erst fortgezogen werden in die heimliche Sünden und verhärten in Unbußfertigkeit. Höre auf das Wort, auf die Warnungen der Predigt, auf die Lehre des Wortes Gottes. Lass dich überführen, lass dich zurechtbringen und halte deine Sünde nicht in Dunkelheit, in Finsternis, wo sie eine viel größere Kraft hat, sondern bring sie in das Licht des Herrn. Bekenne es und du wirst Gnade empfangen, mit einer neuen Kraft dagegen anzukämpfen. Vielleicht sogar sie zu überwinden. Aber jede Sünde, die du nicht bekennst, über die du keine Buße tust, sie wird dein Elend nur noch steigern und fördern und dich noch mehr in Gefangenschaft und Knechtschaft bringen. Lebe nicht wankelmütig. Lebe nicht wankelmütig. Wir leben in einer Zeit, wo scheinbar alles beliebig scheint. Keiner will mehr sich zu irgendetwas verpflichten. Du aber weihe dich dem Herrn. Folge ihm nach mit ganzem Herzensentschluss. Verharre bei dem Herrn. Und diene ihm. Und diene seiner Gemeinde. Diene seinen Heiligen. Sei nützlich im Dienst. Und zuletzt, bete gläubig. Nein, dieser Text verspricht uns keine Formel, die bei richtiger Anwendung jede Krankheit beseitigt. Aber dieser Text darf uns ermutigen, alle unsere Sorgen und Nöte vor dem Herrn zu bringen. Ja, er kann auch Todkranke heilen, wie Hunsard Knowles erlebte. Und darum ist es richtig, dass wir auch in unseren Gebetsstunden für kranke Geschwister beten und bitten den Herrn, heile doch, stärke doch, nimm diese Krankheit, es ist in Gottes Macht. Aber er kann auch das Wunder der Bekehrung wirken, wie bei Hansets Sohn Isaac. Und er kann Glauben stärken inmitten großer Schmerzen, wie bei seiner Frau Anne, selbst wenn es zum Tod führt. Gebet ist wirksam. Nicht wegen besonderer Rituale, dem Öl oder einem besonderen Amt, sondern weil Gott ein lebendiger und wirksamer Gott ist. Darum bete gläubig. Zweifle nicht an seiner Macht, noch an seiner Güte. Aber bete zu ihm. Bete zu ihm. Wie es hier heißt, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Möge der Herr schenken, dass er in uns zum Gebet treibt und gute Frucht in unserem Leben hervorbringen lässt, zur Ehre seines Namens. Amen.